Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen.
Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast, die Wochenshow oder der
Monatsrückblick haben wir jetzt schon.
Ja, wegen Sommerpause so der Monatsrückblick. Mein Name ist Markus Beckedahl und
ich bin der Wetterfrosch, hi.
Hallo. Wir haben eine ganze Menge Themen, also eigentlich gibt es viel mehr Themen, die wir in den letzten 3-4 Wochen verpasst haben, als dass wir sie jetzt unterbekommen können. Aber ich glaube, wir haben mal so ein kleines Best-of zusammengesucht der lustigsten und interessantesten Nachrichten.
Genau. Fangen wir doch nochmal vorne an. Das haben wir uns ja aufgeschrieben. Junge Union hat jetzt ja in den letzten 1-2 Wochen nochmal für einen Brüller gesorgt. Letzte Woche kam das. Ein Pornografieverbot muss nochmal irgendwie diskutiert und angedacht werden, meinen Sie?
Ja, dazu muss man die Vorgeschichte erzählen. Der Deutschlandrat der Jungen Union hat am vergangenen Wochenende ein Papier zur Netzpolitik beschlossen. Das ist so das erste Mal, dass sich die Junge Union so umfassend dem Thema genähert hat. Der Deutschlandrat ist so der kleine Parteitag, also nicht, wo alle zusammenkommen, sondern wo so ein Teil zusammenkommt, aber auch auf Bundesebene Beschlüsse fassen kann. Und das letzte Mal, dass ich mich an so einen Beschluss der Jungen Union erinnern kann, das war, glaube ich, so vor 6 oder 7 Jahren. Da haben sie der Fluch der Raubkopien beschlossen und im Gegenzug, glaube ich, irgendeine Gala oder irgendein Event oder eine Lounge bei der Berlinale dafür bekommen. Das war also so eher so eine 1:1 Übernahme von Raubkopierer sind Verbrecher. Aber sie haben sich jetzt weiterentwickelt. Also auch Netzpolitik ist jetzt bei der Jungen Union angekommen. Da gibt es ja einige engagierte Leute, die auch progressive Themen vertreten. Und da gab es halt eine ganze Menge einzelner Positionen, die jetzt in unsere Richtung gehen. Es gab natürlich auch eine ganze Menge Positionen, die man halt jetzt nicht so unbedingt unterschreiben würde. Also wo man dann eher so eine Verbeugung von der Bundesregierung machte und man fand halt alle Programme der Bundesregierung gut, vor allen Dingen die, die von CDU, CSU-Ministern vertreten werden. Aber da gab es dann auch unter anderem explizit die Forderung oder das Bekenntnis zu Löschen statt Sperren in der Netzzensur-Debatte. Was schon mal ein Fortschritt ist. Also die Junge Union hatte das vorher schon in Pressemitteilungen zur Debatte mitgeteilt, aber jetzt gibt es das nochmal als richtigen Beschluss. Das war sozusagen der Status quo vom vergangenen Wochenende.
War eigentlich ja schon eine positive Aussicht.
Ja, also ist auf jeden Fall ein Fortschritt erkennbar und die Mühlen arbeiten da sehr langsam bei der Jungen Union. Das ist also ein großer Dampfer und naja, wir können da auch nur viel Glück wünschen den engagierten Aktivisten innerhalb der Jungen Union, die für eine bessere Netzpolitik sich einsetzen, dass sie da mal allmählich irgendwie ein bisschen Überhand bekommen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall, ich glaube, vergangenen Dienstag oder Mittwoch erklärte dann oder berichtete Welt.de über eine Studie des BKAs zur Bekämpfung von Kinderpornografie. Ich glaube, da kommen wir noch später noch dazu. Konrad Clemens, der Vorsitzende der Jungen Union Berlin, dachte dann, er könnte da mal kurz auf den Zug aufspringen und brachte eine Pressemitteilung raus, die sowas von skurril war, dass sie dann auch später wieder zurückgenommen wurde, also aus dem Netz gelöscht wurde, aber jetzt tausendfach kopiert überall steht. Und zwar forderte er ein Pornografieverbot mit der Überschrift Stopp die Generation Porno. Und da waren so einige lustige Formulierungen drin, unter anderem die Maxime, löschen statt sperren scheint nicht zu wirken. Wir haben als Junge Union auch lange gesagt, dass Sperrungen nutzlos, kontraproduktiv und zudem relativ leicht zu umgehen sind. Aber das Gleiche scheint auch für die Löschungsversuche zu gelten. Ein Umdenken muss her. Wir brauchen die Sperrung von kinderpornografischen Inhalten. Wir fordern die Errichtung wirksamer Altersbeschränkungen gegen die Pornowelle aus dem Internet. Wir fordern Aufklärungsprogramme für Eltern und Kinder. Ziel muss ein effektives Pornografieverbot für Jugendliche im Internet sein. Das sorgte dann so für einiges Aufsehen. Die Junge Union Bundesverband wurde da auch noch gleich irgendwie so ein bisschen in Geiselhaft genommen, weil die Agenturen titelten irgendwie Junge Union fordert Pornografieverbot. Sie waren wohl im Bundesverband not amused. Lustiger Nebenplot in der Geschichte war, dass Herr Lehmann, der schreibt das Blog Die Welt ist gar nicht so, einfach mal Konrad Clemens angerufen hat und ein Interview mit ihm am Telefon geführt hat, was er dann in seinem Blog gepostet hat. Und Herr Lehmann hat da Konrad Clemens so leicht auseinandergenommen. Die Argumentationsprobleme oder die Argumentationsschwächen kamen da leicht zum Vorderschein. Und Konrad Clemens hat auch versucht, das Interview wieder zurückzuziehen, was aber dann Lehmann irgendwie verweigert hat.
Genau, erst wollte er eine Passage und dann noch eine Passage weg und dann das ganze Interview, aber es ist nach wie vor in der Originalfassung online.
Genau, und die Pressemitteilung ist auch online. Naja, man kann halt davon ausgehen, dass
Konrad, bei uns, oder?
Ja, auch bei R. Lehmann, also da als Screenshots und so weiter. Man kann also davon ausgehen, dass halt Konrad Clemens sich in nächster Zeit nicht mehr zur Netzpolitik äußern wird.
Ja, wollen wir doch mal hoffen. Oder ihm noch mal ein bisschen Nachhilfe wünschen.
Ja, also das kann ja nur helfen.
Genau. Pornografieverbot im Internet. So viel zum Thema Sommerloch. Aber die anderen Sommerloch-Forderungen, da kommen wir nochmal zum Schluss zu. Ja, die eben zitierte Studie des Bundeskriminalamts zum Thema Kinderpornografie.
Ist eigentlich keine Studie.
Ist eigentlich keine Studie.
Da hat die Zeitung Die Welt richtig guten Qualitätsjournalismus gebracht. Und zwar handelt es sich bei dieser Studie wohl um eine Präsentation, die das BKA in den vergangenen Wochen vor den Koalitionsfraktionen gehalten hat über die Löschversuche des Bundeskriminalamtes zwischen Januar und Juni, also das erste Halbjahr. Dazu muss man halt wissen, dass das BKA erst im Mai richtig begonnen hat, internationale Kooperationen zu vereinfachen und zu verbessern.
Jetzt sind sie wohl auch dabei, wirklich direkt Provider im Ausland anzuschreiben, wenn da was...
Das weiß ich jetzt nicht so genau, ne? Aber auf jeden Fall arbeiten sie jetzt besser mit InHope und so weiter zusammen. Aber das wurde jetzt erstmal alles gar nicht so sichtbar, weil die ersten 5 Monate, die wurden halt in dieser Präsentation zur Erhebung dieser Zahlen irgendwie einberechnet, aber da haben sie halt nichts anderes getan. Und da hat die Welt auch nicht nachgefragt, hat halt aus dieser Präsentation einfach mal eine Studie gemacht und dachte, sie landen jetzt damit ein Scoop. Also, dass sie halt als einzige Quelle sozusagen diese Meldung bringen und haben sich da eigentlich mehr oder weniger zum Handlanger des BKA gemacht, die öffentliche Debatte irgendwie zu beeinflussen. Auf jeden Fall waren da auch ein paar wenig überraschende Zahlen dabei. Also überraschend war, dass die meisten oder die beste Kooperation mit Russland war. Ja. In Russland wurden dann die meisten Löschversuche irgendwie ziemlich schnell stattgegeben, während halt die Hauptprobleme Länder wie Niederlande und USA sind. Sogenannte Failed States oder exotische Länder wie Indien, die immer in der Debatte genannt wurden, kamen in diesen Zahlen gar nicht vor. Also kann man davon ausgehen, dass man hier noch einen weiteren Beweis hat, dass halt dieses ganze Propagandafu im letzten Jahr über Staaten, wo man keine gute Zusammenarbeit mit hat, dass das alles irgendwie eine Lüge war und dass man jetzt mal gucken sollte, die Zusammenarbeit mit freundlichen Staaten wie den Niederlanden und den USA einfach mal ein bisschen zu optimieren.
Genau, gab es da sonst noch weitere Zahlen drin oder?
Überraschend war, dass es eigentlich gar nicht so viele Löschversuche gab. Also ich muss jetzt hier nochmal gucken, ob ich die Zahlen finde. Also im Endeffekt waren das 150 Benachrichtigungen bekommt das BKA im Monat. Das ist nicht viel, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass da halt auch eine ganze Menge Fehlinformationen dabei sind, wenn jemand irgendwie einfach sich mal beschwert und irgendeine Webseite nennt. Also 150 Meldungen gibt es da. Mhm. Das sind die Zahlen, über die wir reden und das sind die Zahlen, weswegen wir unbedingt so eine Netzzensur-Infrastruktur in Deutschland brauchen. Also das ist ja leicht überschaubar.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, gehen wir doch nochmal weiter. Die DE-Mail wird jetzt ins Leben gerufen. Das Unterfangen sicher authentisch mit Identifizierung des Absenders auf Basis der staatlichen Überprüfung E-Mails empfangen und versenden zu können. Das wird dann auch alles mit Hilfe des elektronischen Personalausweises unterstützbar sein Ende des Jahres und die Deutsche Post steigt jetzt auch in den Markt ein.
Ja, das ist alles so ein bisschen komplex. Also es gibt einerseits die E-Mail und jetzt gibt es den E-Postbrief. Das hängt damit zusammen, dass eigentlich so ein offenes Konsortium gegründet werden sollte, die E-Mail, was dann halt irgendwie gemeinsame Standards erarbeitet. Aber da ist halt die Deutsche Post erstmal so rausgegangen und macht jetzt ihr eigenes Ding, was so ein bisschen zur allgemeinen Verwirrung wahrscheinlich beiträgt. Und dann gibt es halt noch die E-Mail, was halt so vor allen Dingen mit den großen Providern und halt also wie Telekom oder GMX oder Web web.de gemeinschaftlich gemacht werden soll. Da haben wir letzte Woche den Gesetzesentwurf zugeschickt bekommen, der halt ja so ein paar komische Formulierungen hat, und gleichzeitig ist halt die E-Post oder der E-Postbrief online gegangen mit einer großen Werbekampagne, dass man halt irgendwie, also verwirrend wird da diese E-Postbrief als jetzt gilt auch das Briefgeheimnis im Internet verkauft, was halt totaler Blödsinn und Schwachsinn ist, und eigentlich ja sollten die Verbraucherzentralen mal schnell dagegen klagen, und das, damit diese Werbung zurückgezogen werden kann, weil wir haben halt einfach kein Briefgeheimnis für E-Mails, auch nicht mit dem E-Postbrief.
Gab es da nicht Gerichtsurteile, die gesagt haben, das Briefgeheimnis gilt bis zur Zustellung? Also solange ich die Mail noch nicht abgerufen habe vom Mail-Server, müsste eigentlich das Briefgeheimnis noch gelten, aber so, wenn sie danach noch auf dem Server liegt und ich sie schon abgerufen habe, gilt es wohl nicht mehr. Das war mein letzter Stand zum Thema Briefgeheimnis, ja, von wegen hatten wir schon vorher eigentlich.
Ja, so genau weiß ich. Also ich habe es im Kopf, dass es irgendwie nicht gilt. Aber falls ich hier irgendwas Falsches sage, korrigiert mich in den Kommentaren. Bitte. Ansonsten es sei mal empfohlen, sich zum Beispiel das Kleingedruckte des E-Postbriefs durchzulesen. Da steht irgendwie in Paragraph 6.3 unter anderem, der Nutzer wird daher aufgefordert, mindestens einmal werktäglich den Eingang in seinem Nutzerkonto zu kontrollieren. Von einer regelmäßigen Kenntnisnahme eines E-Postbriefs mit elektronischer Zustellung durch den Privatkunden ist daher spätestens am Werktag nach Eingang im Nutzerkonto auszugehen. Also, wenn ihr den E-Postbrief haben wollt und wenn ihr da irgendwie mit einem Amt kommunizieren wollt oder mit sonst irgendwem, ne, dann checkt mal jeden Tag eure Mail, sonst habt ihr ein Problem.
Genau, also, und wenn dann noch die Schreiben vom Kreiswehrersatz dann per Mail kommen, muss man also echt aufpassen, weil normaler Brief gilt immer erst 3 Werktage nach Abschicken als zugestellt. Da gab es dann auch noch so Tricks und so weiter, aber mit der E-Mail dann nur noch einen Tag.
Ja. Das ist. Genau, also das wird noch ein bisschen lustig, so in der allgemeinen Verwirrung und ja, über die E-Mail und E-Postbrief und so weiter.
Aber da müssen wir eigentlich ja nochmal kurz ein paar warnende Worte finden, finde ich, weil.
Ja, das bringt euch überhaupt nichts.
Das also, Ziel vom Innenministerium, was sie ja auch offiziell postulieren, ist die elektronische Mail, die E-Mail als Normalfall der E-Mail-Kommunikation im Internet zu etablieren. Also im Prinzip ist das der Steigbügel, über das dann kommen wird sozusagen oder kommen könnte. Ja, liebe Bürger, ihr wollt doch auch sicher sein, dass ihr auf eBay wirklich vom echten Händler kauft, deswegen wollt ihr irgendwie auf eBay nur noch mit der E-Mail kommunizieren. Hat bislang eigentlich auch wunderbar ohne geklappt, ohne dass man irgendwie eine staatlich identifizierte E-Mail-Adresse braucht.
Dazu, was man noch erzählen muss, der Hintergrund, warum zum Beispiel GMXD und Web.de sich da so engagieren, ist, man muss auf eine Seite gehen, um seine E-Mail abrufen zu können. Also das funktioniert nicht so, wie man sich das so vorstellt, wie die E-Mails. Ja. Man hat da so seinen E-Mail-Client und checkt da mal seine E-Mail. Nein, das ist nicht vorgesehen, oder zumindest bei den ersten Implementationen nicht, sondern man muss dann halt zu gmx.de oder web.de oder telekom.de auf die Webseite gehen, um halt mal zu schauen in seinem Postfach, ob da jetzt was angekommen ist oder nicht.
Kann man mehr Werbebanner schalten, ist doch schön.
Genau, also die Mails kommen nicht zu euch, ihr müsst zu den Mails gehen.
Ja, und die Perversion, dass man Mails über Web abruft, wird weitergeführt und staatlich gepflegt. Das ist doch mal toll.
Genau.
Joa. Weiter im Text, also E-Perso gibt es dann ab 1. November, ne?
Oder Oktober? E-Perso gibt es ab 1. November. Bis dahin holt euch noch einen neuen Perso, weil der E-Perso bringt euch auch überhaupt nichts.
Ja, man kann den dann aber auch, falls man das nicht verpasst, öffentlich abpasst, die Funktion immer noch ausschalten, deaktivieren sozusagen.
Genau, aber kostet trotzdem das Dreifache.
Kostet trotzdem das Dreifache, genau. Genau. Stichwort Flatter.
Oh.
Flatter. Da gab es jetzt mal wieder neue Zahlen. Irgendwie ja, die Leute haben wieder ihre
20 Tage her.
Monatsabrechnungen eingesammelt. Die Taz hat irgendwie in etwa so viel Geld eingenommen, wie eine ganze Stelle kostet. Irgendwie ja, also 1600 oder so. Die
verdienen schon ein bisschen mehr bei der Taz.
Naja, netto.
Flatter haben wir auch. Da haben wir. Ich nehme dir so ein. Ich glaube, ja, Moment, die genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf, die muss ich jetzt mal hier kurz googeln. 576 und 53 Cent haben wir eingenommen. Das ist mehr als wir gedacht haben. Da waren wir ein bisschen überrascht. Davon kann man jetzt erstmal so die Serverkosten für das Jahr 2005 irgendwie wieder refinanzieren.
2005, ja, noch weit hinterher. Genau, wenn ihr euch fragt, was wir mit dem ganzen Geld machen, also unter anderem wird das dann auch schon vorgestreckt in, ich habe jetzt auch ein ordentliches Headset, weshalb meine Stimme hier im Podcast auch mal ein bisschen besser klingt.
Genau, Herr
Wurzel. Das ist dann auch schon wieder eine Monatseinnahme sozusagen, so ein Mikros sind nicht billig, die guten.
Ja, also auf jeden Fall noch ein paar mehr Statistiken. Wahrscheinlich haben es die meisten schon gelesen. Also im Monat Juni wurden unsere Artikel 2256 Mal geflattert und das ergibt in etwa so 25 Cent pro Aktion.
Ist da bei Flattern noch irgendwas in Planung, in der Mache? Worauf darf man sich da einstellen? Hast du da Ideen?
Ich habe keine Ahnung.
So was wie Beträge flattern oder so? Da irgendwelche Features noch?
Das weiß ich nicht. Also, weil ich das so im Kopf habe, was Peter Sunde mal im Interview auf netzpolitik.org erzählt hat, ist, dass sie jetzt erstmal sich darum kümmern, das besser skalieren zu können und die API nochmal rundherum erneuert haben und eine lange Feature-Wunschliste haben, aber sich erstmal um die ganzen Core-Angelegenheiten kümmern und wenn das alles so erledigt ist, sich um weitere Features kümmern.
Okay. Also erstmal ein bisschen aufräumen, putzen.
Genau, aber es gibt halt noch ein paar andere, also so ein paar Analysen, die ich halt so gemacht habe, wie was wird geflattert zum Beispiel. Mhm. Da gibt es Überschneidungen mit zum Beispiel, was wird verlinkt. Also mhm. so der typische Effekt, das hat auch die Taz festgestellt, aufwendige Arbeiten, zum Beispiel wenn wir einer von uns sich in irgendeine Ausschussanhörung im Bundestag setzt, 3 Stunden da rumsitzt, dann nochmal nachmittags irgendwie 3 Stunden dranhängt, um einen Artikel zu schreiben, der dann 30.000 Zeichen lang ist, da gab es nie Links für. Also das gab es auch nie Kommentare für. Aber dann bringt man mal ein lustiges Politiker-Zitat, was eigentlich so nur 2 Minuten Arbeit ist und es gab ganz viele Links.
Und was man selbst noch nicht mal verbrochen hat.
So was ähnliches sieht man eigentlich auch bei Flatter sozusagen. Und die Taz hat das auch gesagt, also bei der Taz funktionieren die besten Sachen, die halt gegen die Feinde der Taz-Leser gehen, so Nazis und CDU und sonst irgendwie. Mhm. Und bei uns funktionieren so anscheinend irgendwie Politiker-Bashing funktioniert am besten. Das ist natürlich schade.
Ja, immer wenn es polemisch wird, wird dann viel geflattert.
Ist natürlich einerseits schade, dass man halt irgendwie nicht so, sagen wir, die aufwendigen Sachen, die wichtigen Sachen irgendwie geflattert bekommt, aber andererseits ist halt so eine typische Querfinanzierung drin. Da ist natürlich dann auch wieder ein weiterer Vorwurf, kommt öfters, warum kann man jeden Artikel bei euch flattern, auch wenn er nur irgendein YouTube-Video von Person XY einbindet? Da habe ich mir auch lange Gedanken gemacht, ob da jetzt so der Vorwurf richtig ist oder nicht. Ich habe mich entschieden, ich lasse es, lasse ich das drin, weil ich habe gar nicht die Lust und die Zeit und die Motivation, mir bei jedem einzelnen Artikel zu überlegen, ist der jetzt flatterbar oder nicht so, ist der jetzt eine Schöpfungshöhe erreicht. Ich glaube, das liegt einerseits, also es wird ja keiner gezwungen, was zu flattern. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, es gibt damit tatsächlich dann so eine Querfinanzierung von den wichtigen Sachen, die halt nicht geflattert werden. Die werden halt dann über diese Sachen mitfinanziert. Und ich kann mir mal vorstellen, dass man irgendwann, wenn, sagen wir mal, sich so ein System durchsetzt, dass man halt dann auch so eine objektorientierte Vererbung bekommt, dass man halt quasi an den, wenn man ein YouTube-Video einbindet, dann an den Originalurheber sozusagen 50% der Flatter-Einnahmen weitergibt. Und dann ist natürlich immer noch diese Leistung dabei, dass halt diese, was man kuratieren nennt. So, ne?
Die redaktionelle Auswahl.
Genau, also das braucht ja auch erstmal einiges an Zeit. Man muss halt immer alles verfolgen, was passiert und dann entscheidet man sich für irgendwas und sagt halt, okay, das ist relevant, das ist nicht relevant und das ist ja im Endeffekt auch eine Leistung.
Was man machen könnte, wäre, wenn es auf dem Originalseite einen Flatter-Button gibt, darauf hinweisen oder den vielleicht auch einbinden, genau. Sozusagen, wenn das irgendwie
leicht. Aber das gibt es ja im Moment eigentlich noch nicht. Also es gibt ja erst so 20.000 Flatter-Nutzer. Aber dafür ist Flatter jetzt auch recht häufig in den Medien. So Tagesthemen hat es als Alternative zu Paid-Content vorgestellt.
Und am nächsten Tag ging es nicht.
Ja. Ja, das sind manchmal die Aussetzer, die es hat, wo wir uns fragen, warum funktioniert jetzt gerade irgendwas im Blog nicht? Also das muss man noch optimieren.
Naja, klar, wenn es ein Tagesthema war, dann ist da auch so der typische Slashdot-Effekt, wie man im Netz sagt, wenn ganz viele auf einmal eine Seite anklicken.
Ja, glaube ich nicht, dass der so groß ist. So. Also wir waren ja auch öfter so irgendwie im Fernsehen, da habe ich nie irgendwas bemerkt.
Muss man nochmal sehen. Ja, mal weiter hier. Die Telekom möchte ein Knigge fürs Internet entwerfen, in Kooperation mit unserer Verbraucherministerin.
Und zwar, das war nur wieder die Welt, unsere Qualitätsjournalisten vom Springer Verlag. Die haben nur zeitgleich am selben Tag einerseits ein Interview mit unserer Verbraucherministerin Ilse Aigner, die mit einem Freund jetzt so wie am Wochenende im Sommerloch irgendwie sind die Medien groß titelten. Ilse Aigner hat jetzt auch einen Freund. Vor kurzem hat sie erst 4.000 bei Facebook verloren. Und da fordert sie mal wieder das, was so einige, vor allem konservative Politiker in den letzten Monaten so gefordert haben. Also sie fordert so eine Art Abknicke fürs Internet, so ein Ehrenkodex, 10 goldene Regeln und so weiter. Und der soll am besten aus der Internet-Community kommen.
Ja, haben wir schon seit 20 Jahren.
Ja, ja,
sollten wir den mal ausdrucken?
Ich dachte auch so, ne, vielleicht kann mal einer ihrer Mitarbeiter ihr erklären, dass es das schon gibt und dass man das eine Etikette nennt und dass sie das einfach mal übersetzen sollte ins Deutsche und an die Wand nageln kann. Aber da kommen wir zur Telekom. Weil die Telekom hat nämlich am selben Tag irgendwie auch in der Welt irgendwie ihre 101 Regeln für das digitale Benehmen präsentiert. Da hat sich natürlich die Welt drüber gefreut. Ich zitiere aus dem Artikel dazu: Wenn es um die Manieren der Gesellschaft 2.0 geht, ist das Zeugnis weitgehend vernichtend. Auf digitale Weise bohren wir in der Nase, kauen Fingernägel und kippeln mit den Stühlen. Da hat die Weltredaktion wahrscheinlich mal in ihr Forum geguckt und sich ihre Leser angeschaut. Ich habe noch nie jemanden virtuell in der Nase bohren sehen. Auf jeden Fall gibt es da halt 101 mehr oder weniger lustige Forderungen. Zum Beispiel Regel Nummer 9 ist: Nutze die Copy-and-Paste-Funktion, um Namen anderer nicht versehentlich falsch zu schreiben. Und es gibt noch einen Haufen anderer Dinge. Mal gucken, vielleicht finde ich jetzt noch mal hier kurz so das eine oder andere.
Damit plakatieren die ja auch gerade ein bisschen Berlin zu. Ich habe da irgendwie schon so, also die Telekom macht irgendwie Guerilla-Aufkleber. Ist ja, was stand hier vor der Tür? Nur R2D2 darf eine Beziehung digital beenden.
Ja, also es gibt ja so Regel Nummer 5 ist: Sollte deine E-Mail einem E-Post gleichen, gestehe diese aus Achtung gegenüber geduldigeren Lesern ein. Weil, naja, die Leser sehen ja nicht, dass da irgendwie langer E-Post irgendwie kommt. Also sollte man das sich als halber nochmal dazu schreiben, damit die noch mehr lesen dürfen. Regel 71 ist: Menschen zuerst. Eine reale Person hat gegenüber einem technischen Gerät immer Vorrang und verdient deine volle Aufmerksamkeit. Ja, wer hätte das gedacht? Auf Regel Nummer 28 ist: Ja, man darf auf Twitter auch Leuten folgen, die man nicht persönlich kennt. Man darf auch Unternehmen folgen, die man nicht mag. So weiter und so fort.
Aber hier auch ganz lehrreich, also da muss man den mal anrechnen: Surfe gemeinsam mit deinen Kindern im Netz, statt ihre Internetnutzung zu überwachen.
Genau.
Kann man also...
Ja, also ist ja nicht alles schlecht, ne, aber es ist halt echt lustig, zumal Ilse Aigner fordert 10 Regeln und die Telekom erschlägt sie mit 101 Regeln. Die passende Antwort dazu gab es dann auch auf jetzt.de. Da hat einer mal irgendwie den Spieß umgedreht und erklärte der Telekom irgendwie die 10 einfache Regeln für das Leben mit digitaler Kommunikation, wo Regel 1 unter anderem war: Wenn jemand anruft, schickt man ihn nicht in eine mehrstündige Warteschleife und nervt ihn mit ständigem Sounddesign und dem Hinweis auf den nächsten freien Platz. Einfach rangehen und Problem lösen wäre super. Oder Regel Nummer 2: Wenn ein Kunde ins Ausland in den Urlaub fährt, heißt das nicht, dass er jetzt Millionär ist und dass man an seinen Handytarif ungefragt auf dieses Einkommensniveau anpassen darf. Also haben wir auch verlinkt, lest euch das durch, wenn ihr das nicht durchgelesen habt. Das war echt eine lustige Antwort und passend dazu.
Ja,
Politik. Sollen wir jetzt nochmal irgendwie so einen Jingle? Du hast ganz viele Jingles ausgesucht.
Warum ein bisschen Dadaismus? Moment, was nehmen wir denn?
Was wir wissen. So, wenn, ob ich alles weiß, was wir wissen, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß natürlich, niemand von uns weiß etwas, was er nicht weiß.
Ja, das waren mal philosophische Hinweise von unserem Finanzminister, formerly known as Innenminister Schäuble. Ja, was ist der nächste Punkt?
Der nächste Punkt ist jetzt mal hier Politiker ohne Rückgrat. SWIFT wurde beschlossen. Dann doch nochmal der Datenaustausch mit den USA. Seitens Europas war das sozusagen jetzt in der Abstimmung. Das EU-Parlament.
Genau.
Hat dann sich er war ja erstmal im Frühjahr ganz toll irgendwie Retter des Datenschutzes und so. Und wir machen keinen Ausverkauf der europäischen Banktransferdaten an die Amis.
Genau, das
aber
war
jetzt doch.
Eventuell war das so im Rückblick gesehen auch nur so der historische Zufall, dass man halt in der Übergangszeit zum Lissabon-Vertrag ein bisschen Muskeln spielen wollte gegenüber dem EU-Rat, der halt einen Tag vom Lissabon-Vertrag quasi noch irgendwie das SWIFT-Abkommen durchbringen wollte, bevor das EU-Parlament mitspricht. Jetzt gibt es einen ein Kompromiss, mit dem man sich geeinigt hat, der jetzt nicht wirklich ein Kompromiss ist. Groß und Ganzen gibt es da schon ein bisschen Verbesserungen. Also ein EU-Beamter darf dann mal in den USA überblicken, ob die auch alles irgendwie richtig alles konform anstellen mit unseren Daten. Da fragt man sich, sitzt der in der Datenbank drin im Server und guckt, was die da irgendwie für Verarbeitung machen oder nicht.
Ja, und es gibt nur unter bestimmten Kriterien darf man das irgendwie raussuchen und also Kriterien wie Land und Tag oder so.
Also ja, ja, es soll auch alles ganz viele Informationspflichten geben oder Informationsrechte, von welcher Seite man es auch sieht. Heise hat das wohl gestern irgendwie mal ausgetestet oder einen Artikel darüber geschrieben und haben halt festgestellt, naja, die USA schreiben mal zurück, haben wir nicht. Und gibt's nicht. Dann wurde galt es immer, naja, dass die Abfragen halt so minimal wie möglich sind, so, ne, aber da kann man halt auch so minimal wie möglich bedeutet, ja, gib uns mal alle Daten an einem Tag. Und zwar jetzt nicht irgendwie auf so eine kleine Gruppe irgendwie eingegrenzt, sondern gib uns mal alles an einem Tag. Und alles an einem Tag ist schon mal irgendwie ein riesiger Erfolg für Bürgerrechte gegenüber, gib uns mal alles. So. Das wurde halt weiter als Erfolg angesehen. Dann gab es eine zeitliche Begrenzung, also 5 Jahre lang, ist ja sicher, ist ja super, ne? So in 5 Jahren, dann möchte die EU im Optimalfall ihr eigenes SWIFT-Teil aufgebaut haben, dass sie das nicht mehr weitergeben dürfen und außerdem bekommt die EU so ein bisschen Daten von den USA auch wieder zurück. Also im Endeffekt ist das jetzt nicht unbedingt ein großer Erfolg, es gibt da immer noch so eine massenhafte Speicherung europäischer Daten im Ausland, das ist eigentlich schon eine Vorratsdatenspeicherung für Finanzdaten, nur auf US-Server.
Waren. SWIFT sitzt doch in Europa, in Belgien.
Genau, ja, die sitzen in Belgien, die haben auch irgendwie, ich glaube in der Schweiz und in Belgien irgendwie Rechenzentren, aber es wird halt alles irgendwie in den USA irgendwie so halbwegs gespiegelt. Naja, auf jeden Fall irgendwie Datenschützer und so weiter sind alle not amused. Liberale und Sozialdemokraten sind der Meinung, sie haben jetzt Daten, Bürgerrechte und Datenschutz gerettet, indem sie halt zugestimmt haben, was halt, ja, irgendwie sehe ich jetzt nicht so ganz ein.
Sehr fauler Kompromiss, ja. Genau, jetzt gibt es nicht mehr alles, sondern nur noch, man muss jeden Tag einmal nach allem fragen. Super. Ja, wir haben eine neue Regierung bekommen in einem der Bundesländer hier, in Nordrhein-Westfalen, deiner Heimat. Gibt es jetzt eine rot-grüne Minderheitsregierung? Und rot-grün, das klingt ja eigentlich aus netzpolitischer Perspektive prinzipiell nicht schlecht.
Ja, es klingt besser als schwarz-rot oder naja, so schwarz-gelb, muss ich mal zeigen, da ist wenigstens noch gelb drin. Ja, auf jeden Fall, wenn man bedenkt, bei der vorherigen, die vorherige NRW-Regierung hat uns die Online-Durchsuchung gebracht, dann ist natürlich ja, Rot-Grün als Ablösung von Rüttgers und Co. schon mal besser. Und der Koalitionsvertrag liest sich stellenweise auch ganz gut, auch wenn da nicht alle Punkte drin sind, die ich mir so gewünscht habe. Freie Software haben sie irgendwie vergessen, das wollen sie nur in die Schulen reinbringen. Besser als nichts, also eine lange Forderung von uns, die jetzt endlich mal irgendwo drin steht. Auf die Umsetzung kommt es an, nicht, dass es da mal wieder so irgendwie einen Bürgerentscheid gibt gegen freie Software in den Schulen, weil die irgendwie Eltern befürchten, dass ihre Kinder nicht mit dem Windows umgehen können. Auf jeden Fall wollen sie halt Datenschutz unabhängiger gestalten. Da haben wir das Vorbild Schleswig-Holstein, was sehr sinnvoll ist. Dann wollen sie halt einen Breitband-Masterplan für NRW. Interessanterweise inklusive der Formulierung, zudem wollen wir ein System öffentlicher WLAN-Zugänge in NRW aufbauen.
Da dürfen wir sehr gespannt sein.
Genau, wie das so aussehen soll oder wie nicht.
Also in Berlin liebäugeln ja die Grünen ein bisschen mit den Freifunkern. Und da können wir uns eigentlich nur hoffen, dass man da mal so eine Art Freifunk
ja,
Pilot mit irgendwie Landessegen bekommen.
Genau, könnte, weil die SPD regelmäßig irgendwie alles verspricht seit 5 Jahren und dann immer scheitert alles an den Antennen auf den Lampen und Ampeln, die das Stadtbild verunschandeln. Ja, auf jeden Fall, was gibt es noch im NRW-Koalitionsvertrag? Naja, man spricht sich auch für ein paar bundespolitische Themen aus. Das hat eher so Auswirkungen auf den Bundesrat, so Löschen Stadtsperren gibt es da drin. Also sie wollen jetzt noch Qualität festschreiben und so weiter. Was interessant ist noch, explizit wird Open Government genannt. Sie wollen eine Initiative starten mit Wettbewerben, welche Applikationen geschaffen werden sollen. So, da gibt es ja Vorbild Großbritannien oder den Niederlande. Da, ja, lassen wir uns mal überraschen. Das klingt alles erstmal gut. Das Problem ist halt natürlich immer, klingt alles immer erstmal gut, aber muss halt natürlich auch gemacht werden. Und da werden wir natürlich genau darauf achten, ob sie das auch tatsächlich machen oder jetzt einfach nur mal irgendwie reingeschrieben haben, weil da irgendwie ein paar jetzt politisch kompetente Menschen Menschen in diesen Verhandlungsgremien saßen und keiner so groß dagegen war. Also das muss mit Leben gefüllt werden und dann muss man ja auch erstmal absehen, wie lange hält die Regierung. Ja? Das ist ja eine Minderheitenregierung.
Genau, erstmal muss die Regierung selbst das auf den Weg bringen und wenn es dann an der großen Opposition scheitert, dann ist das ja nochmal ein anderes
Problem. Nee, also so eine Minderheitenregierung hat halt, eine Laufzeit von ein paar Tage bis 5 Jahre. Also.
Ja, kann eine Menge passieren. Also da darf man wirklich gespannt.
Kann auch beim ersten Haushalt sofort auseinanderbrechen.
Ja, Lieblingsthemen und so, ne?
Ja.
Nächster Step, der Running Gag, die Enquete-Kommission. Was macht die eigentlich, unser Lieblingsmitglied?
Ah, die hat Sommerpause. Genau, da gab es eine Anhörung Anfang des Monats. Da wurden halt verschiedene Professoren und andere Leute interviewt. Da haben wir ausführlich zu geblockt aus der Anhörung heraus. Ja, die Arbeitsgruppen zu Netzneutralität, Urheberrecht und Datenschutz, die tagen irgendwie, vielleicht auch mal in der Sommerpause, da läuft gerade lustigerweise über Doodle so Abstimmungen ab, so ob man sich nochmal in der Sommerpause treffen kann oder nicht, das ist alles noch ein bisschen unklar. Da jede Arbeitsgruppe hat auch liebäugelt mit anderen Kollaborationssystemen. Die einen wollen Mailinglisten, die anderen wollen Wikis. Das ist alles interessant.
Du hast dir jetzt erstmal erfolgreich einen Blog aufgeschwatzt?
Ja, Blog hat es ja auch. Lustigerweise kommt halt die Bundestagsverwaltung in jeder Sitzung an und verweist wieder auf ihr tolles Forum, was keiner nutzt, noch keiner nutzen will. Und dann wird eigentlich immer darüber abgestimmt, dass wir kein Forum nutzen wollen. In der nächsten Sitzung heißt es wieder, wir haben ihnen ein Forum eingerichtet. So. Auf jeden Fall soll es da jetzt irgendwie mehr Wikis geben, ein Etherpad Server wird eingerichtet, weil die meisten dann doch lieber Etherpad haben wollen. Und in der Online-AG wird jetzt gerade diskutiert, ob man nicht vielleicht Liquid Feedback einsetzen kann. Ob das schon ausreichend entwickelt ist, dass man es halt einsetzen kann, auch in so einem leicht sicherheitskritischen Umfeld wie Bundestag. Also es wird halt gerade alles evaluiert und vielleicht bietet die Enquete-Kommission zumindest mal die Möglichkeit, mit mal mehr Partizipationstools zu experimentieren. Außer wir haben jetzt auch mal in unserer Anhörung 3 Fragen vom 18. Sachverständigen, die irgendwie die einzigen 3 Leute, die sich im Forum zu Wort gemeldet haben, kommen jetzt hier auch mal zu Wort.
Nochmal kurz, weil das so klingt, dass die sich doch gerade sehr mit sich selbst beschäftigt, was natürlich schön ist, weil man damit ja auch Signale setzt, wie Politik in Zukunft funktionieren kann. Wie lang ist die Enquete angesetzt?
Auf 2 Jahre.
2 Jahre. Also
jetzt am Anfang.
Ich meine, so thematisch, inhaltlich, könnte das dann auch mal irgendwie was werden, außer die Frage, wie man die eigene Arbeit organisiert?
Ja, aber das ist halt,
ich meine, da steht vorweg, klar.
Immer so in so formalen Zusammenhängen, man diskutiert, also sagen wir mal, die ersten 3-4 Monate hat man ja jetzt größtenteils darüber diskutiert, wie man jetzt erstmal diskutieren will. Das ist halt wichtig, genau. So, um halt die Regeln für die Kommunikation und so weiter und Entscheidungssachen irgendwie festzulegen, aber natürlich prallen da auch immer so Clash of Cultures aufeinander, so, ne? Also sagen wir mal, so diejenigen, die aus dem Netz kommen, gegen diejenigen, die schon immer im Bundestag saßen und halt so verschiedene Kulturen haben und verschiedene Herangehensweisen an sowas. Und das zieht sich halt alles noch ein bisschen hin, aber jetzt soll mal so allmählich die inhaltliche Arbeit beginnen.
Browser. Was sind jetzt nochmal Browser?
Ja, hoffentlich. Also habt ihr euch da was vorgenommen? Weil also jetzt gab es jetzt zum Beispiel die Aufforderung seitens der Jungen Union in dieser Geschichte mit der Pornografie, dass jetzt ja auch die, zum Beispiel die Enquete-Kommission sich irgendwie was überlegen soll jetzt zum Thema Jugendschutz.
Ja, ich glaube, der Jugendschutz wird auf jeden Fall diskutiert. Ich weiß gar nicht, ob Jugendschutz explizit eines dieser 8 Themen ist, die diskutiert werden soll in Arbeitsgruppen. Irgendwo wird es auf jeden Fall als Unterthema zumindest vorkommen. Medienkompetenz ist halt zumindest ein großes Thema, was man in der eigenen AG bekommt.
Gibt es denn irgendwo den festgeschriebenen Grundsatz, dass alle Protokolle öffentlich sein werden?
Ja, schön wäre es. Leider nicht so, ne? Also,
ich werde erstmal solche Prinzipien anfangen, wie man über die Technik
redet. Es gab in der Abstimmung über, ob jetzt die Arbeitsgruppen nicht öffentlich oder öffentlich sein sollen, halt eine große Mehrheit für nicht öffentlich. Es wurde halt damit argumentiert, dass halt dann auch Dieter Gorni mal über seinen Schatten springen darf und mal irgendwie aufs Record irgendwie und seine Position uns entgegenkommen darf. Und das fanden halt alle total super, dass der Dieter Gorni mal irgendwie uns entgegenkommt in Sachen Urheberrecht. Und deswegen haben sie auch alle sofort aufgrund dieses Arguments für nicht öffentlich gestimmt. Und wir saßen halt nur da und dachten uns, das klingt, als ob wir jetzt hier ein bisschen so verarscht werden, weil Dieter Gorni wird nie irgendwie uns entgegenkommen. Der sitzt da eigentlich auch nur drin, damit irgendwie er jedes Mal beim Thema Urheberrecht sagen darf. Da hat er aber eine andere Meinung zu.
Und ernsthaft Politik machen darf man dann nur, wenn man auch nicht öffentlich ist. Also
das, gut, machen wir weiter.
Machen wir weiter, ehe wir uns hier auch sinnlos aufregen. Ja, und zwar mit nordigsten Forderungen von letzter Woche. Der Bund deutscher Kriminalbeamter.
Hast du da nicht noch ein...
Ja, das kommt danach. Machen wir danach.
Willst du das nicht vorher machen?
Das vorher? Ah, nee, das ist so Spaß. Jetzt machen wir
zum Schluss. Na gut. Ja.
Also der Bund deutscher Kriminalbeamter will nicht nur die Ausweispflicht im Internet, sondern...
Ja, also der Bund deutscher Kriminalbeamter ist halt so der größte Trollverein in der Datenschutzdebatte. Das ist einer von verschiedenen Gewerkschaften oder Interessensvertreter der Polizisten. Da gibt es mehrere. Die anderen fallen mir jetzt nicht ein. Aber der BDK ist halt der drolligste. Man hat einen Vorsitzenden namens Klaus Janssen. Und der erzählt immer... irgendwie, eigentlich lustige Dinge in Interviews, die sowas von fernab der Realität sind, dass sie halt sofort irgendwie überall aufschlagen. Jetzt hat er am Samstag mit der neuen Osnabrücker Zeitung, eine Zeitung, die man halt auch normalerweise nie irgendwie zu Ohren oder zu vor die Augen bekommt, ein Interview gegeben und fordert unter anderem einen Reset-Knopf fürs Internet, weil... Attacken auf die digitale Infrastruktur des Landes können sich ähnlich verheerend auswirken wie atomare Angriffe. Deshalb bedürfe es eines Reset-Knopfs für das Internet, mit dem das Kanzleramt im Ernstfall sofort vom Netz nehmen könne. Deutschland im Ernstfall sofort vom Netz nehmen könne. Da stellt man sich das so vor, so in den Augen der Polizei, so irgendwie. Irgendwo passiert was, Knopf wird gedrückt und dann erstmal mit den Polizeiwagen ausrücken, oder? Um das Ganze mal in die Realität irgendwie zu überbringen. Es passiert was, Knopf drücken, Zeit wird angehalten, Polizei kann ausrücken. Dann ist sie irgendwo da, Zeit wird wieder angefahren und fertig.
Ja, vor allem ist der Begriff Reset-Knopf doch auch irgendwie, also so, als ob man es zurücksetzt, ne? Und das danach wieder im Urzustand ist, sondern es ist wirklich die Idee, die das Dutzend Kabel oder so, mit dem Deutschland am Ausland hängt, also das deutsche Internet, wirklich zu kappen. Dass also sozusagen Angriffe von außen, von anderen Ländern nur noch von innen ausgeführt werden können.
Also Konstanze Kurz vom CCC hat das auch passend irgendwie kommentiert, von wegen, Janssen soll mal sein Science-Fiction-Buch weglegen. Und der Janssen erklärte das dann auch, das würde ja derzeit im US-Senat beraten. Und da fiel mir natürlich sofort ein, natürlich wurde das mal irgendwie von irgendeinem verrückten Senator im US-Senat in den USA vorgeschlagen, aber er hat Obama sofort gesagt, nee, das ist zu dämlich, das wollen wir nicht. Beraten heißt da halt, dass halt ein Verrückter da das vorgeschlagen hat, aber alle meinten, das wollen wir nicht, aber das hält den Bund der Kriminalbeamter nicht davon ab, das zu wollen. Außerdem fordern sie halt weiterhin Verkehrsregeln und im Internet, das gibt es ja auch irgendwie ganz regelmäßig, Verkehrsregeln, und sie wollen einen verlässlichen Identitätsnachweis im Netz. Wer das Internet für Käufe, Online-Überweisungen, andere Rechtsgeschäfte oder Behördengänge nutzen will, sollte sich zuvor bei einer staatlichen Stelle registrieren lassen. Da kann man natürlich auch sofort fordern, wenn man so viel Transparenz schon möchte. Wer als Polizist auf einer Demonstration Leute zusammenschlägt, sollte sich vorher eine eindeutige Identifikationsnummer zulegen, damit das halt Transparenz nachvollzogen werden kann und ein verlässlicher Identitätsnachweis.
Gehen wir aber nicht den Kuhhandel ein, Polizeikennzeichnung gegen Ausweispflicht im
Internet. Nö, also aber halt, zeigt halt nur irgendwie, dass man halt da nicht irgendwie konsequent irgendwie seine Werte durchdekliniert. Was interessant aber an dieser ganzen Sache war, laut dem Bund deutscher Kriminalbeamter verfügt nur 1% von 260.000 Polizisten ausreichend Internetkompetenz. Das sind 2.600 Polizisten. Da wundert man sich natürlich nicht. Und dann kann man halt immer schön zukünftig noch vehementer auf Basis dieser Zahlen fordern, bevor neue Befugnisse eingeführt werden, brauchen wir erstmal ein bisschen mehr IT-Kompetenz für Polizisten.
Vielleicht sollten sich erstmal die Polizisten im Internet ausweisen, wenn sie eine Webseite aufrufen, das in meinem Apache-Logfile auch schön steht.
Ja, da wollen sie auch mehr Befugnisse, um halt irgendwie Rootzugang für Social Networks und so weiter zu bekommen.
Oh Gott.
Diese Teile sind ein bisschen untergegangen, weil der Reset-Button halt so toll war.
Ja, verstehe.
Außerdem wollen sie irgendwie anscheinend auf Computer zugreifen, wo Malware drauf installiert ist. Also Schadsoftware. Ja,
dann muss man sich doch einfach nur an die russische Mafia wenden. Dann
ja, genau.
Sofort Zugang.
Eigene Botnetze betreiben. Ja, wir müssen mal weitermachen, weil...
Genau, wir sind ja auch schon beim letzten Punkt. Also wir kommen hier wieder mal erstaunlich gut durch, dafür, dass wir den ganzen Monat zurückblicken. Und zwar, die Piratenpartei wurde abgemahnt wegen Urheberrechtsverletzung. Im Prinzip das, worauf man als Piratenpartei doch eigentlich hätte warten sollen.
Ja, das ist alles ein bisschen Wir, anscheinend hat Bushido, also dieser Rapper, ich habe das mal mit Schund bezeichnet, bisschen leicht ironisch. Ich meine natürlich mit Schund dieses durch und durch kommerzialisierte Produkt Bushido, was halt quasi vermarktet wird an an die Zielgruppe mit ist authentisch und cool und nimmt lauter Schimpfwörter in den Mund, den euch eure Eltern verbieten.
Der sich auch selbst sehr gerne an Texten anderer bedient für seine eigenen Werke.
Nicht an Texten, also das war ja noch peinlicher. Er hat ja ganz viel Beats und so weiter bei einer Gothic-Band geklaut. Also das muss ja echt peinlich sein vor Gericht, vor gegen als Hip-Hopper, als obercooler Hip-Hopper gegen eine Gothic-Band aus Frankreich zu verlieren. Also Gothic, das ist eine Gruft, die ich so Naja, auf jeden Fall hat die Piratenpartei eine Abmahnung bekommen, weil wahrscheinlich aus dem eigenen Bundesvorstandsnetz, ich wusste gar nicht, dass es da ein eigenes Bundesvorstandsnetz gibt, hat jemand Bushido zum Download angeboten. Das ist natürlich erstmal, also die Verbreitung von Bushido-Musik sollte eigentlich erstmal mit Parteiaustritt werden. Hier wieder Ironie bestraft werden. Muss ja immer bei Sachen Piratenpartei immer groß Ironietext anmachen, ne? Sonst hat man wieder lauter Kommentare, die das halt für ernst nehmen. Golem zitierte halt aus der Vorstandssitzung, wo man halt dann sich überlegte, ob man jetzt mal höflich und ganz lieb beantworten soll und so weiter. Was man so danach dann gehört hat, anscheinend weist diese Abmahnung halt auch eine ganze Menge Formfehler auf, also die ist halt gerichtet an Frau Piratenpartei und so weiter. Ich kann es nicht so genau mir anschauen, also ich erwarte eigentlich, dass die Piratenpartei diese Abmahnung mal online stellt und dann halt mal irgendwie das Ganze so ein bisschen inszeniert. Also ich meine, wer, wenn nicht die Piratenpartei, hätte die Möglichkeiten und die Ressourcen, um mal halt gegen diese dämlichen Massenabmahnungen irgendwie vorzugehen. Ja. Und hier könnte man ein bisschen Rückgrat zeigen, also natürlich wäre es noch cooler, wenn die Piratenpartei in Deutschland das machen würde wie die Schweden, nämlich mal so als eigener ISP auftreten und aus dem Optimalfall irgendwie anonyme Kommunikation anbieten könnte im großen Maße.
Wie die ersten Reaktionen der Piratenpartei klingen, können wir dank transparenter Demokratie, das muss man denen ja hoch anrechnen, gleich sofort nachhören. Und zwar macht die Piratenpartei ihre Bundesvorstandssitzung immer schön über Internettelefonie jede Woche, können sich ja nicht alle treffen, so viel Geld haben sie auch nicht. Und macht davon einen Mitschnitt, den alle sich anhören können. Und das werden wir jetzt auch mal gemeinsam tun. Und das soll also weder die Piratenpartei noch Hörer anderer Parteien davon abhalten, das nicht auch in Zukunft zu machen. Wir zitieren auch gerne glorreich wirklich schöne Passagen aus solchen Sachen. Aber erstmal.
Wie viele Minuten willst du jetzt vorspielen?
Das war jetzt. Du hast gesagt, wir machen das ganz.
Nee, machen wir jetzt nicht. Könnt ihr unter den Link nachgucken, sonst wird dieser Podcast zu lang. Und außerdem kommt in 8 Minuten der nächste Interviewpartner für den nächsten Podcast, der in den nächsten Tagen kommt. Das wird eine Überraschung.
Ja, das sind 5 Minuten.
Nee, das machen wir nicht. Das verlinken wir.
Okay.
Gut. Haben wir noch was oder willst du noch mal ein lustiges Sample von irgendwem?
Gleich, aber erstmal noch genau der Ausblick.
Der Ausblick. Eigentlich
nur eine Veranstaltung, die wir jetzt erstmal direkt anzukündigen haben.
Genau, 11. September 2010. Einfach zu merkendes Datum, das ist der Jahrestag, wo die Flugzeuge in die Hochhäuser reingestürzt sind vor 9 Jahren in den USA. Ihr habt es alle im Fernsehen gesehen. Am 11. September ist die Freiheit statt Angst Demonstration in Berlin. Unsere jährliche Demo für digitale Bürgerrechte und gegen die ausufernde Überwachung. Wenn alles gut geht, dann ist Petrus auch in diesem Jahr wieder Datenschützer. Bisher hatten wir immer Glück und das Wetter war prima. Da gibt es dann halt in Berlin eine große Demonstration und ihr könnt den Politikern zeigen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die ein Interesse an digitalen Bürgerrechten haben und die Überwachung wegwünschen. Ein weiterer Punkt, da mache ich aber auch noch meinen eigenen Blogbeitrag.
11. zu. September, Berlin, Freiheit statt Angst,
genau.
Die große jährliche Datenschutzdemo.
Genau, die brauchen auch noch Spenden, weil so eine Großdemo muss auch finanziert werden. Geld und Sachspenden sind da gesucht, freiheitstattangst.de oder vorratsdatenspeicherung.de. Und wenn ihr bei netzpolitik.org rechts oben in die Ecke geht, dann seht ihr immer so ein Page-Peel, was da so aufgeht. Da war früher irgendwie der Stasi 2.0 Teil drin. Das ist so ein JavaScript, was ihr auch in euer eigenes Blog einbinden könnt. Da muss man nur Code irgendwie in das Layout reinkopieren. Und dann könnt ihr auch eure Leser von eurem Blog oder eurer Webseite auf diese Großdemo hinweisen. Und je mehr Leute mitmachen, umso mehr Werbung haben wir für diese Demo.
Genau. Ansonsten haben wir jetzt im Sommerloch erstmal nichts weiter konkret.
Nö, wir werden hier ein bisschen weiter mit unserer neuen Technik rumspielen und werden mal schauen, was passiert. Zwischendurch werden wir noch so ein bisschen mal irgendwie ein bisschen ruhiger machen, aber
bis Ende des Monats kann man noch Gebote für Future Zone abgeben, wird ja leider abgestoßen, das Projekt vom ORF, ein eigentlich sehr schönes Internet-Textportal für...
Genau, aber verkauft wird nur irgendwie das ganze Archiv plus die Marke. Die Journalisten kann man nicht mitkaufen. Und eigentlich ist die Future Zone eigentlich auch nur so attraktiv wegen irgendwie Journalisten wie Erich Möckel und so weiter. Und tagesaktueller Sachen. Ja. Also wir bieten nicht mit, wir haben auch gar nicht das Geld dazu.
Flattern.
Ja, wir haben auch eine Spendenaktion und kaufen da die Future Zone. Ja, das Geld könnte man für sinnvollere Sachen ausgeben. Also ich meine,
die könnten das Archiv auch unter Creative Commons packen und sagen, ja, hat die Allgemeinheit finanziert, Projekt ist gestorben, jetzt habt ihr wenigstens Archiv, aber jetzt soll das Archiv jemand kaufen.
Ja,
schön. Die Rechte dran ist.
Genau, ist aber nicht so. Ja, außerdem geht das nicht so ganz, weil die haben eine ganze Menge Agenturmeldungen und so weiter. Da wäre wahrscheinlich der Aufwand zu groß, irgendwie jede zweite Meldung, die in der Agenturmeldung ist, irgendwie auszusortieren und nur die eigenen Beiträge von Erich Böckel und Co. da irgendwie unter CC zu releasen.
Ja, das war's. Soweit. Und wir schließen mit ein paar Worten von Herrn Schäuble.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Tschüss.
Meine laienhafte Vorstellung, dass das Internet so etwas Ähnliches sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben lange nicht mehr.